Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 65 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache und es gibt Präsenzen auf YouTube, Spotify, Podcast.de, Blue Sky und Instagram. Außerdem gibt es auf YouTube mit HLETAI Music ein musikbasiertes Partnerprojekt.
Das Thema dieser Episode:
Berlin 1923. Die Hyperinflation hat das Land zerfressen, im Rheinland brodelt der Separatismus und von den Rändern drücken die Extremisten gegen die junge Demokratie. In diesem Moment übernimmt ein Mann das Ruder, den heute kaum noch jemand auf dem Schirm hat: Wilhelm Marx. Er wurde Rekordkanzler der Weimarer Republik und führte das Land bei 3 Reichstagswahlen.
Politische Agenda und Hintergründe:
Keine.
Die verwendeten Quellen:
Quelle 1. Bernd Braun, die Reichskanzler der Weimarer Republik, Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2013. Quelle 2. Hans Mommsen, Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar 1918 bis 1933. Ulstein Propyläen, Berlin 1998. Quelle 3. Nadine Rossol, Benjamin Ziemann, Aufbruch und Abgründe, das Handbuch der Weimarer Republik, WBG Darmstadt 2021. Und als Ergänzung wie üblich Online-Quellen. Wilhelm Marx wurde am 15. Januar 1863 in Köln als Sohn eines Lehrers geboren. Mit dem Kommunisten Karl Marx hatte er übrigens nichts zu tun. Marx war im Rheinland ein geläufiger Name, zwar nicht so wie Schmidt oder Müller, aber trotzdem weit verbreitet. Wilhelm Marx hatte nur eine Schwester, die kleine Familie soll sehr harmonisch gelebt haben. Nach dem Abitur begann Marx 1881 ein Jurastudium in Bonn. Der Vater starb bereits 82, als Wilhelm Marx gerade 19 Jahre alt war. Er musste aufgrund von finanziellen Zwängen sein Studium daher sehr zügig durchziehen. Das erste Staatsexamen absolvierte er bereits 84, das zweite dann 88. 89 begann er beim Hypothekenamt, später beim Grundbuchamt in Simmern im Hunsrück zu arbeiten. Das Elternhaus war unpolitisch gewesen. Trotz des Kulturkampfes, der Kampf des Protestanten Bismarck gegen die katholische Kirche im Deutschen Reich, verstand man es im Hause Marx, sowohl die katholische Kirche als auch die Staatsautorität miteinander in Einklang zu bringen. Marx wurde erst politisch aktiv, als er 87 eine Rede des Zentrumsvorsitzenden Windhorst, eines Gegners von Bismarck, gehört hatte. Er wurde danach in katholischen Vereinen aktiv. 94 wurde er Landrichter in Elberfeld, was heute ein Stadtteil von Wuppertal ist. 96 wurde er dort Mitglied im Vorstand des Zentrums, 99 dann Vorsitzender. 1904 wurde er Landgerichtsrat in Köln. 1907 wechselte er auf die andere Rheinseite nach Düsseldorf als Oberlandesgerichtsrat. Danach stoppte seine berufliche Karriere aufgrund seines politischen Engagements. Seit 1899 war er Mitglied im Preußischen Landtag. Er war kein besonders guter Redner und blieb daher eher in der zweiten Reihe der Parlamentarier. Er setzte sich vor allem für die Konfessionsschule ein. 1912 wurde er Mitglied des Reichstags. Da er in den Fraktionen nur eine Nebenrolle spielte und die Parlamente örtlich nahe beieinander waren, konnte er beide Mandate wahrnehmen. Während des Ersten Weltkrieges war er ein Gegner überzogener Kriegszielforderungen. 1917 unterstützte er die Friedensresolution des Reichstages, die von den späteren Weimarer Koalitionspartnern Zentrum, SPD und Fortschrittspartei, dem Vorläufer der DDP, getragen wurde. Im August 1917 wurde er Mitglied im Fraktionsvorstand des Zentrums im Reichstag und rückte damit in die erste Reihe der Zentrumspolitiker. Er galt damals schon als nicht polarisierender Kompromisskandidat, auf denen sich viele unterschiedliche Strömungen einigen konnten. Dies spielte ihm später als Kanzler in die Hände. Das Kriegsende und die Revolution im November 1918 erschütterten ihn schwer. Allerdings stellte er sich schnell hinter die Weimarer Republik und unterstützte die neue Staatsform. 21 wurde er Landgerichtspräsident in Limburg an der Lahn. Als jedoch im gleichen Jahr mehrere hochrangige Zentrumspolitiker starben, rückte er plötzlich ganz nach vorne und wurde Fraktionschef im Reichstag. Und damit auch potenzieller Kanzlerkandidat. 22 wurde er auch Parteichef des Zentrums. Im Falle von Wilhelm Marx kam das Amt zum Mann, nicht umgekehrt. Aufgrund seiner ausgleichenden Art gelang es ihm, die Parteiflügel zusammenzuhalten und die Partei durch unterschiedliche Regierungskoalitionen und Staatskrisen zu führen. Als am Ende des chaotischen Schicksalsjahres 23 erneut ein Kanzler gesucht wurde, der dritte in diesem Jahr, scheiterten zunächst zwei Kandidaten der Deutschen Volkspartei DVP und dann ein Parteiloser. Am 30. November gelang es dann Wilhelm Marx, eine Minderheitsregierung aus Zentrum, DDP, DVP und Bayerischer Volkspartei, BVP, zu bilden. Auf der Agenda stand die Fortsetzung der Währungssanierung und der Beginn von Verhandlungen mit den Westmächten nach dem Ende des Ruhrkampfes. Der vorherige Reichskanzler Stresemann blieb in der Regierung Marx als Außenminister im Amt. Auch der vorherige Finanzminister Luther, der die Reichsmark reformiert hatte, blieb im Amt und konnte seine Arbeit fortsetzen. Für Marx persönlich bedeutete das Kanzleramt das Ende seiner beruflichen Laufbahn. Er schied aus dem Justizdienst aus. Mit 60 Jahren war er der zweitälteste Kanzler der Weimarer Republik. Finanzminister Luther stützte sich bei seiner Arbeit auf Notverordnungen und ein bis Februar 24 geltendes Ermächtigungsgesetz. Die Sanierung der Währung erforderte einige harte Maßnahmen, so unter anderem einen Stellenabbau im öffentlichen Dienst, die Streichungen von Sozialleistungen und Steuererhöhungen. Natürlich waren diese Maßnahmen unpopulär, weswegen sich im Reichstag Widerstand formierte. Da die Regierung keine eigene Mehrheit hatte, war der Reichstag in der Lage, die Notverordnungen der Regierung zu kippen. Um das zu verhindern, löste Reichspräsident Ebert den Reichstag auf und setzte Neuwahlen an. In Quelle 2 heißt es dazu auf Seite 234 folgende:
Durch die Auflösung des Reichstages und die vorgezogenen Neuwahlen hielt sich das Kabinett Marx vorläufig im Amt. Reichspräsident und Reichsregierung stimmten in der Absicht überein, eine Veränderung der Notverordnungen und damit parlamentarische Eingriffe in die Stabilisierungspolitik des Kabinetts nicht zuzulassen. Die Neigung, Minderheitsregierungen der bürgerlichen Mitte zu bilden, war keineswegs in erster Linie dem politischen Gewicht der Flügelparteien, vor allem der KPD und der DNVP, zuzuschreiben. Sie beruhte vielmehr darauf, dass die Ministerialbürokratie und die einflussreichen bürgerlichen Interessensgruppen sowie die Reichswehr eine Stabilisierung auf der Grundlage der Großen Koalition ablehnten.
Die Reichstagswahlen vom Mai 24 verschoben die Verhältnisse im Reichstag deutlich und machten die Regierungsbildung noch schwieriger. Großer Wahlverlierer war die Weimarer Koalition von 1919. Die SPD, die dank der Stimmen der mit ihr fusionierten USPD 39,5% auf sich vereint hatte, fiel auf 20,5. Damit hatte die SPD ihr eigenes Ergebnis von 1920 zwar halbwegs gehalten, aber alle Stimmen der USPD verloren. Diese Wähler wanderten größtenteils zur KPD, die von 2,1 auf 12,6% nach oben sprang und plötzlich eine nicht mehr zu ignorierende Macht im Reichstag war. Das Zentrum konnte sein Ergebnis in etwa halten und landete bei 13,4%. Die DDP fiel von 8,3 auf 5,7%. Die BVP fiel von 4,4 auf 3,2, die DVP fiel von 13,9 auf 9,2. Zu den Wahlgewinnern gehörten neben der KPD auch die Parteien am rechten Rand. Die DNVP sprang von 15 auf 19,5% und die NSDAP-Ersatzformation NSFP, die Nationalsozialistische Freiheitspartei, landete bei 6,6%. Bei 472 Sitzen im Parlament lag die Mehrheit also bei 237. Die Marxische Minderheitsregierung aus Zentrum, BVP, DDP und DVP hatte aber nur 154 Sitze. Sie benötigte also entweder die SPD, die 100 Sitze hatte, oder die DNVP, die auf 95 Sitze kam, um Gesetzesvorhaben durchzubringen. Eine Zusammenarbeit mit KPD oder NSFP war nicht möglich. Das linke Lager hatte in dieser Wahl deutlich an Stimmen verloren. Die Parteien am Rand, die DNVP, die NSFP und die KPD hatten deutlich gewonnen. Eine parlamentarische Mehrheit war nur noch möglich, wenn man eine große Koalition von SPD bis DVP bildete, was jedoch aufgrund von massiven Differenzen zwischen dem linken Flügel der SPD und dem rechten Flügel der DVP nur schwer möglich war. Die DNVP ging als einer der Wahlgewinner sehr selbstbewusst in die Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung. Allerdings waren die Forderungen der DNVP so überzogen, dass die anderen Parteien sie nicht mittragen konnten. Die BVP trat aus dem Kabinett Marx aus. Am Ende blieb nichts anderes als die Bildung eines Minderheitenkabinetts aus Zentrum, DDP und DVP, das nicht mal 30% des Parlaments hinter sich hatte. Immerhin gelang es der Regierung Marx aber, die Währungsreform ohne Störfeuer des Reichstages abzuschließen und zum Erfolg zu bringen. Im August 24 gelang der Regierung Marx zudem ein außenpolitischer Erfolg. Die Gespräche mit den Westmächten führten zur Neuregelung der deutschen Reparationen im Dawes-Plan. Dieser Plan wurde vom US-Finanzexperten und späteren Vizepräsidenten Charles G. Dawes erarbeitet und nach ihm benannt. Der Plan trat am 1. September 24 in Kraft und beinhaltete folgende Hauptpunkte. Erstens, im Jahr 24 sollte Deutschland 1 Milliarde Goldmark an Reparationen zahlen. Dieser Betrag sollte bis 1928 auf 2,5 Milliarden Goldmark pro Jahr ansteigen und dann auf dem Niveau bleiben. Die Gesamthöhe der Reparationen blieb bei 132 Milliarden Goldmark. Zweitens, die Reichsbank und die Reichsbahn wurden internationalisiert und in Aktiengesellschaften umgewandelt. Im Reichsbankvorstand saßen nun 7 Deutsche und 7 Nichtdeutsche. Drittens, die Reparationen sollten zu 55% aus Geldzahlungen und zu 45% aus Sachleistungen bestehen. Viertens, Deutschland wurde für ausländische Kredite geöffnet. Bis 1929 flossen Kredite in Höhe von 21 Milliarden Mark ins Land, was die Wirtschaftsblüte der späten 20er Jahre ermöglichte. Fünftens, als Gegenleistung zogen Franzosen und Belgier bis Sommer 25 aus dem Ruhrgebiet ab und stellten die volle Souveränität Deutschlands in dieser Region wieder her. In Frankreich wurde der Plan von der politischen Rechten abgelehnt, da man dort glaubte, die Errungenschaften des Versailler Vertrages preiszugeben. Da Frankreich aber selbst seit Anfang 24 in einer Finanzkrise steckte, war das Land letztlich kompromissbereit. In Deutschland kam Widerstand vor allem aus der DNVP. Allerdings machten die Industrie und die Landwirtschaft so viel Druck, dass die DNVP dem Abkommen am Ende im Reichstag zustimmte. Es war gerade die Schwerindustrie, die von der Regierung Marx besonders gefördert wurde und von den Krediten profitierte, weswegen sie für den Abschluss dieses Vertrages war. Der Plan hatte jedoch Probleme. Erstens, es wurde kein Ende der Zahlungen festgelegt. Zweitens, die Internationalisierung von Reichsbank und Reichsbahn stellte eine starke Einschränkung der Souveränität Deutschlands dar und eröffnete neue Konfliktherde. Drittens, es war zweifelhaft, ob Deutschland in der Lage sein würde, jährlich 2,5 Milliarden Goldmark zu zahlen. Hier war der Wunsch Vater des Gedankens. Viertens, der wirtschaftliche Aufschwung war stark abhängig von ausländischen Krediten und die Arbeitslosigkeit war weiterhin hoch. Die marxische Einseitigkeit der Wirtschaftsförderung kam zwar der Schwerindustrie zugute und sorgte dort für gute Geschäfte, ging jedoch zu Lasten anderer Wirtschaftszweige. Kurzfristiger Aufschwung wurde also einer langfristigen Stärkung vorgezogen. All das sorgte für politischen Streit, der nicht zu lösen war. Im Oktober 24 löste Präsident Ebert den Reichstag daher erneut auf und die Deutschen mussten zum zweiten Mal in einem Jahr wählen gehen. Bei den Wahlen vom Dezember 24 wurde die politische Mitte gestärkt und die Ränder wurden schwächer. Die SPD stieg von 20,5 auf 26%. Die DNVP hatte leichte Gewinne zu verzeichnen und stieg von 19,5 auf 20,5%. Die Zustimmung zum Dawes-Plan hatte der Partei also nicht geschadet. Auch das Zentrum und die BVP hatten kleine Gewinne zu verzeichnen, während die liberalen Parteien DVP und DDP leichte Verluste erlitten. Große Wahlverlierer waren die extremen Parteien. Die KPD fiel von 12,6 auf 8,9%. Die neue NS-Ersatzpartei NSFB, die Nationalsozialistische Freiheitsbewegung, fiel von 6,6 auf 3,0%. Im Reichstag gab es nun 493 Abgeordnete. Die Mehrheit lag also bei 247 Sitzen. Die Minderheitsregierung Marx aus Zentrum, DVP und DDP kam auf 152 Sitze. Die BVP lag bei 19 Sitzen, die SPD bei 131 und die DNVP bei 103 Sitzen. Theoretisch war also eine große Koalition mit der SPD oder eine rechte Bürgerblockregierung mit der DNVP möglich. Marx versuchte die Bildung einer großen Koalition mit der SPD, was aber an der DVP scheiterte, die DNVP mit ins Boot holen wollte. Marx gab schließlich auf und blieb nur noch bis zum 15. Januar 25 geschäftsführend im Amt. Die neue Regierung wurde von Finanzminister Luther gebildet. Aber Moment, habe ich nicht gesagt, Marx wäre Rekordkanzler? November 23 bis Januar 25 sind ja nicht mal 1,5 Jahre. Stimmt, aber was heute fast undenkbar ist, gab es damals zweimal. Nicht nur Reichskanzler Müller, sondern auch Reichskanzler Marx hatte zwei zeitlich voneinander getrennte Amtszeiten. Also nur Geduld. Nach seinem Abtritt als Reichskanzler erhielt Marx die Ehrendoktorwürde der Bonner Universität in Theologie. Das war allerdings sein einziger größerer Erfolg in dieser Zeit. Für 2 Monate löste er den SPD-Politiker Otto Braun als preußischen Ministerpräsidenten ab, musste das Amt dann aber wieder an ihn abgeben. Am bekanntesten ist Marx heutzutage vermutlich aufgrund seiner Teilnahme an der Reichspräsidentenwahl 1925. Als Amtsinhaber Ebert überraschend verstorben war, trat eine ganze Reihe von Kandidaten im ersten Wahlgang gegeneinander an. Die SPD schickte den preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun ins Rennen, der mit 29% auf Platz 2 landete. Der vom Zentrum gestützte Marx landete mit 14,5% auf Platz 3. Erster war der DNVP- und DVP-Kandidat Jarres, der bei respektablen 38,8% landete. Im zweiten Wahlgang einigten sich die Weimarer Parteien auf Marx als Kompromisskandidaten. Die rechten Parteien setzten dagegen überraschend auf den alten Feldmarschall Paul von Hindenburg. Die DVP und die BVP verweigerten Marx die Unterstützung. Die DVP lavierte zwischen Marx und Hindenburg, während die BVP es ablehnte, einen Kandidaten zu unterstützen, der von der SPD gestützt wurde, auch wenn damit das katholische Bayern einen preußischen Protestanten stützen musste. Im zweiten Wahlgang gewann Hindenburg mit 48,3% vor Marx mit 45,3% knapp. Auf dem dritten Platz landete der hoffnungslos abgeschlagene KPD-Kandidat Thälmann. In Quelle 2 heißt es zu dieser Wahl auf den Seiten 293 und 94: Der Wahlkampf wurde von der bürgerlichen Rechten mit dem Argument bestritten, dass der Zentrumsführer Marx ein Gefangener der Sozialdemokratie sei, die den Ausverkauf der Republik betreibe. Hindenburg wurde als über den Parteien stehender Sachverwalter der nationalen Interessen aller vaterländisch denkenden Deutschen hingestellt. Bemerkenswert war, dass die BVP für den Protestanten Hindenburg votierte, wenngleich bis zu einem Drittel ihrer Stammwählerschaft der Parteilinie nicht folgte. Die KPD, die gegen den Rat der Komintern an der Zählkandidatur Thälmanns festgehalten hatte, konnte ihre Stellung gegenüber dem ersten Wahlgang nicht verbessern. Allerdings zeigte es sich, dass sowohl die DDP als auch die Zentrumspartei beträchtliche Stimmenverluste hinnehmen mussten. Die knappe Mehrheit für Hindenburg war daher keineswegs allein der BVP zuzuschreiben. Die Wahlen machten deutlich, dass antisozialdemokratische Ressentiments für das bürgerliche Wählerverhalten eine zentrale Rolle gespielt hatten und dass sie weitgehend mit der Ablehnung des parlamentarischen Systems durch große Teile des Mittelstandes zusammenfielen. Im Januar 26 trat Marx als Minister für Justiz und die besetzten Gebiete in das Kabinett seines Nachfolgers Luther ein. Als die Luther-Regierung dann im Laufe des Jahres 26 scheiterte, versuchte zunächst der Kölner Oberbürgermeister und spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer eine große Koalition zu bilden, scheiterte jedoch an der DVP, die weiter mit der DNVP statt mit der SPD arbeiten wollte. Erneut blieb nur Marx als Kompromisskandidat übrig. Besonders begeistert war er von seiner erneuten Berufung jedoch nicht. In Quelle 1 wird er auf Seite 14 mit folgenden Worten zitiert: Nun hat man den Dummen wieder gefunden. Nach seiner ersten Kanzlerschaft von November 23 bis Januar 25 führte Marx nun erneut die Regierung in einer zweiten Kanzlerschaft von Mai 26 bis Juni 28. Kein anderer war damit länger als Wilhelm Marx Regierungschef in der Weimarer Republik. Und er ist der einzige Weimarer Regierungschef, der eine längere Amtszeit aufweisen kann als 2 Nachkriegsbundeskanzler, nämlich die Kurzzeitkanzler Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger. Marx löste nicht nur seinen eigenen Nachfolger ab, sondern diente auch als Reichskanzler unter seinem Wahlkampfgegner Paul von Hindenburg. Zunächst führte er eine Minderheitsregierung aus Zentrum, DVP, DDP und BVP weiter, da die linksliberale DDP und das Zentrum gegen einen Beitritt der DNVP in die Regierung waren. Ein prägendes Thema des Jahres 1926 war der Antrag von SPD und KPD, die deutschen Fürsten entschädigungslos zu enteignen. Die beiden linken Parteien fanden hier weder bei den Rechten noch bei der Mitte Unterstützung, was den Graben zwischen der SPD und den Parteien der Mitte vergrößerte. Die Wahlbeteiligung bei diesem Volksentscheid lag am Ende nur bei 36,4% und damit deutlich unter den notwendigen 50. Die Regierung Marx konnte daher den Antrag der Sozialdemokraten und der Kommunisten ignorieren. Ein außenpolitischer Erfolg Deutschlands war der Eintritt in den Völkerbund, den Vorgänger der Vereinten Nationen, im September 26 als vollwertiges Mitglied. Dieser Erfolg ging vor allem auf die Arbeit von Außenminister Stresemann zurück. Es gelang allerdings der Opposition im Herbst 26, einige Gesetze gegen die Regierung durch den Reichstag zu bringen. Erneut wurde der Versuch unternommen, die SPD in die Regierung einzubinden. Da die SPD allerdings den Rücktritt des Marx-Kabinetts als Grundbedingung für Verhandlungen forderte, scheiterte dieser Versuch. Als Philipp Scheidemann von der SPD dann im Dezember 26 eine flammende Rede im Reichstag hielt, in der er die geheime Rüstungskooperation der Reichswehr mit der sowjetischen Roten Armee thematisierte, was Deutschland in außen- und sicherheitspolitische Schwierigkeiten brachte, war die Grundlage für Gespräche zwischen der SPD und den Parteien der Mitte zerstört. SPD, DNVP, KPD und die NS-Bewegung brachten ein Misstrauensvotum gegen die Marx-Regierung ein und die Regierung stürzte. Aber Präsident Hindenburg gab Marx erneut den Auftrag zur Regierungsbildung. Im Januar 27 wurde die Bürgerblock-Regierung gebildet. Zentrum, DDP, DVP und BVP arbeiteten nun mit der DNVP zusammen. Marx war von dieser Konstellation nicht begeistert, führte die Regierung aber trotzdem an. Dies beschädigte ihn in der eigenen Partei sehr, da er eigentlich als Mann der Mitte und nicht des rechten Flügels galt. Speziell der Gewerkschaftsflügel des Zentrums wandte sich von ihm ab. Auch die DDP war schockiert, auch wenn sie die Regierung weiter mittrug. Die DNVP war nun mit den Ämtern Vizekanzler, Justiz, Inneres, Ernährung, Landwirtschaft und Verkehr in der Regierung vertreten. Das Jahr 1927 war mehr oder weniger das ruhigste der Weimarer Republik, zumindest politisch. Es gab zur Abwechslung keine großen Krisen und die Wirtschaft blühte dank des Dawes-Planes und der ausländischen Kredite auf. Die Arbeitslosigkeit sank auf 500.000 und die Regierung Marx konnte in Ruhe arbeiten. Im Juli 27 wurde von der Bürgerblock-Regierung das Arbeitslosenversicherungsgesetz verabschiedet. Eine weitere Säule im deutschen Sozialsystem war damit aufgebaut. Dass dieses Gesetz nur 2 Jahre später enorme politische Sprengkraft entwickeln sollte, war allerdings nicht abzusehen. Aufgrund anhaltender Kritik an den DNVP-Ministern der Bürgerblock-Regierung durch das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold trat Marx aus diesem Verband aus. Dies wurde von seinem Umfeld als eine persönliche Abkehr von der Republik gewertet. Zur Jahreswende 27/28 eskalierten die innerparteilichen Konflikte um Marx. Der Kanzler wurde von den eigenen Leuten immer mehr demontiert, die Bürgerblock-Regierung löste sich auf. Im März 28 wurde der Reichstag aufgelöst und Neuwahlen angesetzt. Quelle 2 sagt dazu: Obwohl sich Hindenburg wie Stresemann für den Fortbestand des Kabinetts Marx ausdrücklich einsetzten, erfolgte dessen Rücktritt aus innerer Erschöpfung der Regierungskoalition, ohne dass es des Zutuns der parlamentarischen Opposition bedurfte. Die Wahlen von 1928 waren also die dritten Wahlen, die Marx als Reichskanzler erlebte. Dieses Mal erzielte das linke Lager deutliche Gewinne, während die Mitte und die Rechte Verluste hinnehmen mussten. Die SPD stieg um 3,8 Punkte auf 29,8% und war damit mit Abstand die stärkste Kraft. Zentrum und BVP verloren 2,2 Punkte und landeten bei 15,1%. Die DNVP verzeichnete herbe Verluste, verlor 6,2 Punkte und landete bei nur noch 14,3%. Der Abwärtstrend setzte sich bei DVP und DDP fort, die beide 1,4 bzw. 1,5 Punkte verloren und bei 8,7 bzw. 4,8% landeten. Die rechte Wirtschaftspartei landete bei 4,5%, die KPD stieg um 1,7 Punkte auf 10,6, die NSDAP landete bei nur 2,6%. Die Weimarer Koalition hatte somit rund 46% der Stimmen bekommen. Ihr größter Rückhalt seit 1919. Eine Regierungsbildung war ohne die SPD faktisch nicht mehr möglich. Eine Neuauflage der Bürgerblock-Koalition war rechnerisch unmöglich. Der SPD-Politiker Hermann Müller bildete schließlich die Große Koalition, die bis 1930 durchhalten sollte. Wilhelm Marx war bei seinem Rücktritt 1928 innerlich ausgebrannt. Er gab im Dezember 28 den Parteivorsitz ab und blieb bis Juli 32 nur noch als einfacher Abgeordneter im Reichstag. Er zog sich jedoch langsam aus der Politik zurück. Als die Nazis die Macht übernahmen, ließen sie Marx mehr oder weniger unbehelligt leben. Ihm wurde allerdings die Reichskanzlerpension entzogen, weswegen er sehr bescheiden in Bonn leben musste. 1943 siedelte er nach Neustadt an der Wied um den alliierten Luftangriffen auszuweichen. Erst im Frühjahr 1946 kehrte er in seine Heimat zurück. Er trat dort der CDU bei. Am 5. August 1946 starb er in Bonn im Alter von 84 Jahren. Beerdigt wurde er allerdings in Köln. Ein paar Worte zu seinem Privatleben. 1891 heiratete er Johanna Verkoyen. Mit ihr hatte er drei Söhne, Wilhelm, Albert und Josef, sowie eine Tochter namens Gertrud. Die Ehe soll sehr glücklich gewesen sein. 1915 fiel der Sohn Albert an der Ostfront im Alter von nur 21 Jahren. Nur ein Jahr zuvor hatte Wilhelm Marx sich dafür stark gemacht, dass Albert sich freiwillig melden durfte. Johanna Verkoyen überlebte ihren Mann 1946 nur um 2 Wochen.
Ein paar abschließende Worte.
Wilhelm Marx bleibt in der deutschen Geschichte eine Figur der leisen Töne. Er war kein mitreißender Redner und kein Mann der großen Gesten, sondern ein pflichtbewusster Jurist, der die Weimarer Republik durch einige stürmische, aber auch durch einige ruhige Jahre steuerte. Obwohl sein Name heute oft im Schatten radikalerer Ideologien steht, war er es, der als am längsten amtierender Kanzler der Republik bewies, dass Beständigkeit und Kompromissbereitschaft die eigentlichen Pfeiler der Demokratie sind. Sein Leben erinnert uns daran, dass Geschichte nicht nur von den lautesten Stimmen geschrieben wird, sondern auch von jenen, die im Hintergrund die Verantwortung für das Ganze übernehmen.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.